Ich glaube, noch nie und nur in den Anbeginn der Menschheit war die Kunst so integriert in den gesellschaftlichen Prozess wie gerade jetzt. Denn Kunst hat immer schon mit den Immaterialien zu tun gehabt und nur eine, möchte ich sagen, herabgekommene Kunstgeschichte hat sich am Material festgehalten und diesen dialektischen Prozess erleben wir ja auch jetzt. Nie haben Kunstwerke dermaßen hohe Preise erzielt wie gerade jetzt. Genau in dem Augenblick, wo sie die Kunst auf das Auflösen der Welt hinweist. Die Sphäre des öffentlichen Raumes, damit der Kunst, ist die des öffentlichen Verkehrs, der Kommunikation, der Information, des Telefons, des Radios, Fernsehens, des Übertragens und Sendens, der Autobahnen, der Satellitennetze, des globalen und kosmischen Verkehrs, von der die Kunst ausgespart bleibt. Ja, bleiben muss, weil auf ihm nicht mehr Körper, sondern nur noch Symbole reisen. Damit hat die tote Kunst der Museen ihre Bestimmung erfüllt und kann endlich aufgegeben werden, da der Tod als immanenter Bestandteil der Systeme diese selbst begleitet. Eine Kunst der Körper im öffentlichen Raum ist ausnahmslos reaktionär. Vielleicht davon aus, dass durch die zunehmende Auflösung der dreidimensionalen Welt in eine informationelle Welt gleichzeitig damit angedeutet wird, wiederum auf symbolischer Ebene, das Verschwinden des Realen bzw. die Fusion des Realen mit den Fiktiven oder, wie wir sagen können, mit den Imaginären, dass dieses Rauschen zu verstehen sein soll als das Wissen um die Welt, aus dem heraus wir sogenannte Informationen erst im Hinblick auf Message oder als Nachricht verstehen. Das ist die traditionelle Form, wie wir normalerweise in der Datenkommunikation uns überhaupt verständigen können. Da liegt auch das große Missverständnis einer, ich sag's mal so, informationellen Kunst. Denn es geht nicht mehr innerhalb dieser an sich gegebenen Kommunikationsform oder in den gegebenen Kommunikationskanälen Kunst zu machen, sondern es geht im Gegenteil darum, die Kommunikationskanäle als Möglichkeiten einer Kunstform zu begreifen. Radio kann nicht auf Senden und Empfangen, auf Kommunikation und Herrschaft reduziert betrachtet werden. Eine Radiotheorie kann meines Erachtens nur auf der Basis einer allgemeinen Datentheorie entwickelt werden. Damit möchte ich sagen, dass vor einer Radio-, TV-, Video-, Telekommunikationstheorie eine Theorie des Hintergrundes ansteht, auf der sich die obgenannten Medien abbilden lassen. Dass dieser Hintergrund ein Zeitraum ohne Raum und Zeit sein muss, ist evident. Vorzustellen ist er hingegen schwer. Und da der elektronische Mensch mit zeitlos auch raumlos meint, das heißt Allgegenwart anstrebt, zieht dies nach sich, dass selbst die intimsten Bereiche der Freiheit, alles Private, geopfert werden müssen. Der Körper, der in zunehmendem Ausmaß sich der Medien bedient in der Beschleunigung, löst sich zunehmend auf. Was vorher schon die Medien selbst vom Körper weggenommen haben, waren eben diese Informationen über das, was der Körper jenseits seiner Körperlichkeit vermitteln hat können. Am Beispiel des Autoradios kann das sehr schön vorgeführt werden. Es ist nicht mehr das Radio, das im Raum Informationen bringt, Inhalte liefert, sondern es ist das Autoradio, der viel entscheidendere Bereich, wo das Radio sich manifestiert. Es ist das Radio, jenes Medium, das den bewegten Körper, und wir sind bewegte Körper, begleitet. Und wie aber, es ist wiederum als Parallele beschrieben, sich nach der Collage-Methode der Dadaisten sich die Windschutzscheibe verschmiert, je rasanter die Geschwindigkeit des bewegenden Körpers ist, umso mehr verschmieren sich auch die akustischen Zeichen bei höheren Geschwindigkeiten, die wir jetzt eben einnehmen können. Das heißt, wir haben eine schöne Parallele zur Collage-Technik der Windschutzscheibe mit zur Collage-Technik des akustischen Aufnahmeapparats, des Ohrs. Das heißt, am Trommelfell vollzieht sich dasselbe, was sich auf der Windschutzscheibe des Autos vollzieht. Und ich glaube, dass eben im Radio, also im Autoradio, die eigentliche Vollendung des Radios stattgefunden hat. Anstelle der stationären Ästhetik des Raumes tritt die Strahlkraft dynamisierter Objekte in den Systemen. Mit dem Radio zeigt sich schön, wie der Mensch faktisch parallel zu sich selbst als bewegender Körper jetzt Radio im Sinne der Strahlen mit sich herumführt. Es ist also nicht mehr jetzt die Information, die ausstrahlt und ihn erwartet, sondern der Mensch wird zunehmend selbst als jene strahlende Partikel, das Strahlen absendet. Was ich im Autoradio nur andeutungsweise vollzieht, in der realen Welt wird ja wunderbar sichtbar gemacht an den Signaltafeln, an Autobahnen, wo noch die reale Welt über das Autoradio gekennzeichnet ist, wo man sieht, also diese Wellenlänge dort und dort, jene Wellenlänge hier. Also eine Information, die überhaupt nur fürs Autoradio geschrieben worden ist, die ist in die reale Welt eingedrungen für einen Passanten, für einen Fußgänger, das ist vollkommen irrelevant. Was ich damit meine, ist Folgendes. Der Mensch selbst, der bewegte Körper, wird zunehmend zu einem Leuchtpartikel. Oder ich habe es bezeichnet, der Mensch wird zum Radio Man. Also er strahlt selbst aus. Das, was quasi früher mal das Waschmittel Radion war, also die Strahlkraft, nicht, wird jetzt der Mensch selbst, indem er zunehmend zum Datenträger wird. Überall, wo ich heute hinfahre, wo ich mich hinbegebe, bin ich bereits eigentlich schon dort gewesen, weil alle meine Wege bereits auf dem Datenhintergrund kodiert sind. Das heißt, ich schleppe meinen Körper eigentlich hinten nach. Nicht mehr ich komme hin und erzähle, sondern es wird mir schon erzählt, dass ich hinkomme. Jeder weiß das mit der Bankkarte. Und so hängen also diese, im Radio Man hängen die einzelnen bewegten Körper als Partikel direkt zusammen mit dem Datenhintergrund, der jetzt optisch betrachtet natürlich nur ein Rauschen ergeben kann. Nachdem der mobile Mensch den Raum überwunden, die Objekte aufgelöst hat, steht am Ende der informationellen Performance die Auflösung der Zeit, damit auch der Auflösung der Freiheit. Da die Zeit fehlen wird, wird die vor 200 Jahren verheißene Freiheit zur Phrase. Freiheit regrediert zur alleinigen Bewegung der Körper als deren letzte Manifestation vor ihrer endgültigen Auflösung. Nicht in der Auflösung wird die freie Dimension des Lebens gesehen, sondern in der vergeblichen Manifestation einer obsolet gewordenen Körperlichkeit. So kann der dynamisierte Körper als verdichtete Freiheit ausgegeben werden. Zeit ist kein Konstituent der Freiheit mehr. Zeit ist obsolet wie Kunst, vertrieben aus dem Leben wie aus dem Mikrochip. Eines zeigt sich sehr deutlich in der Auflösung dieses dreidimensionalen Raumes, dass die Kunst als einziger Wirklichkeitsbereich sich über die Bedrohung des Verlustes der Freiheit Gedanken macht. Möglicherweise sind es noch die Religionen. Aber ganz konkret findet die Darstellung des immer geringer werdenden Freiheitshorizontes nur noch in einer Kunst statt, von der ich gerne reden möchte, in der ich mich verstehe, mit anderen natürlich. Was ich damit meine ist, dass genau in dem Zeitpunkt, als die Freiheit, und das ist auch für Österreich wichtig, faktisch vom Gesetz her der Kunst zugestanden worden ist, genau in dem Augenblick wird sie auf der anderen Seite durch den technischen Einsatz aus dieser politischen Sphäre vertrieben. Ich gehe jetzt gar nicht auf die aktuelle Debatte ein. Die ist anachronistisch. Die eigentliche Debatte findet ganz woanders statt, nämlich in diesen neuen, mit Radium zusammenhängenden elektronischen Raum. Diese Bedrohung einerseits, gleichzeitig aber auch das Faszinierende der Kunst, in diese Bedrängnis hinein zu schauen, um dieses Bedrängtsein sichtbar zu machen, ist eine der, glaube ich, hervorragendsten Aufgaben, die uns überhaupt gestellt sind. Denn wir sind tatsächlich die Einzigen, die diesen Raum als solchen transparent, wenn es überhaupt ein Wort dafür noch überhaupt geben kann, ich sage es einmal, transparent machen können. Und das in einer Form für kurze Augenblicke. Diese Räume sind nicht mehr Räume, die wir öffnen wie Bach oder wie Urwälder, sondern diese Räume sind eben Räume in diesen Schaltkreisen, die etwas tun. Sie vernichten Raum. Die Schaltkreise vernichten Raum, vernichten Zeit. Je fortschrittlicher die Technik ist, umso weniger Raum, umso weniger Zeit lassen sie zur Verfügung oder geben sie zur Verfügung. Aber Freiheit ist ja gerade die Verfügbarkeit über Raum und über Zeit. Wenn aber kein Raum und keine Zeit mehr vorhanden ist, ist auch die Freiheit ausgelöscht.
Leis im Park erklingt die kleine Nachtmusik. Dass ich dich so liebe für die Melodie, wie sie zärtlich klingt. Alles auf der Welt, in der Welt, nur bei dir, in der Welt.
Freiheit, der einst die Kunst geopfert wurde, fordert nun den Menschen selbst ein. Der Mensch wird in der informationellen Sphäre, wie zuvor die Kunst in der industriellen Sphäre, nur noch als Kunstwerk, im antibeuischen Sinne als Fehlerquelle erfahren. Dank einer sich auf Wissenschaft berufenden, auf Lichtgeschwindigkeit dynamisierten Technosphäre. Lange vor seinem globalen Tod, jetzt auch, am Ende der Freiheit der Wissenschaften, wird der Mensch in den Tod geschickt, ausgelöscht, indem man ihm die Zeit entzieht. Die auf Null gebrachte Zeit gestattet keine Freiheit mehr. Nur noch als Tote leben wir weiter, nachdem wir aus dem Tod unsere Lebendigkeit beziehen, wie ich später zeigen werde. Und wenn ich da von anderen Künstlern spreche, so meine ich jene faszinierenden Personen, die diesen elektronischen Raum zu ihrem Alltagsraum erklärt haben, die in diesem Raum aufwachsen, groß werden, die mit Methoden in diesen Raum eindringen, den wir normalerweise bezeichnen als Safe-Knacker, als Einbrecher. Das sind die neuen Einbrecher, die eben über eine entsprechende, ich sage jetzt mal, moralische Intelligenz verfügen, um diesen Raum für einen Augenblick zu öffnen. Das sind die Hacker, die diese Systeme für einen Augenblick uns zugänglich machen. Aber sie können sie nicht lang halten, denn sie verschwinden wieder. Und in dem Augenblick des Öffnens ist eigentlich genau das, was wir früher mal gesagt haben, die Kunst als Prozess, jene Form, die auch in Zukunft dadurch ihre legitime Gültigkeit haben wird. Kunst als Objekt hat im sichtbaren Zeichen der Hacker längst ausgedient. Die Hacker erinnern uns noch an unsere moralische Verpflichtung, Freiheiten zu eröffnen. Das heißt, Aufgabe, so wie ich sie sehe, unserer Kunst müsste es sein, diese Freiräume, die traditionellen Freiräume, das Verschwinden, als solches zur Kenntnis zu nehmen, aber gleichzeitig das Eröffnen der Neuen. Damit wäre bei einem Punkt des Überführens der Traditionen in die Schaffung von Traditionen. Das ist ein österreichisch heikles Problem. Wir rasten auf unseren Traditionen und haben aber kein Angebot, diese Traditionen in den neuen Raum einzuschreiben. Wir verabsäumen es, unsere gigantische Kultur so zu begreifen, dass sie möglicherweise, als Hypothese verstanden, möglicherweise einen neuen Boden abgibt, auf dem wir uns verständigen können. Wenn wir unsere Kultur nicht übertragen können in die Schaltkreise, dann wird unsere Kultur ausgelöscht werden, so wie wir Kulturen auch ganz bewusst auslöschten zum eigenen Überleben. Aber dann werden wir mit unserer Kultur die Ausgelöschten sein. Das heißt, der Wettlauf des Auslöschens auf der einen Seite muss auch von uns vorangetrieben werden.
Ein Szenario. 200 Jahre Freiheit werden demnächst begangen und seit den Befreiungskriegen wurde gesungen. Die Gedanken sind frei. Doch plötzlich nützt uns diese Freiheit nichts mehr, da der Rausch der Zeichen unseren Gedanken keine freie Zeit mehr lässt. Mit dem Tod der Kunst muss das Kapitel der toten Freiheit aufgeschlagen werden, da es im 200. Jahr der Revolution einen dramatischen Höhepunkt erfahren hat. Der Computer funktionierte, der Mensch hat versagt. Damit wäre der Airbus-Abschuss IR-655 vom Juli 1988 als das beredste Zeugnis der Technosphäre aus der Welt geschafft. Wären nicht die Toten, Aegis, das gegenwärtig fortschrittlichste Kampfsystem, ein SDI-IC, zeigt seinen elektronischen Januskopf. Offiziere, die das Entscheidungsgeflecht der zwischen Waffensensoren, dem weltweit fortschrittlichsten elektronischen Suchgerät mit Suchradars, Zielverfolgungsradars, Feuerleitradars, Radarsuchern in Raketenköpfen und Computern irrlichternden Elektronikbefehle nicht überschauen, folgten der Logik des Computers und gaben die verhängnisvolle Abschussorder. Aus dem Spiegel Nummer 26. Genauer aber präzisiert dies ebenfalls in derselben Spiegelnummer als tote Freiheit der amerikanische Konteradmiral Eugene Carroll, ich zitiere, Aegis, wenngleich für große Seekriegsszenarien entwickelt, schießt deshalb ein Zivilflugzeug ab, weil in dieser kleinen Pfütze, Klammer, Golfregion, ganz einfach die Zeit fehlt, Computerlösungen abzuwarten. Damit wird das neue Kapitel des Lebens aus dem Tode, der Kunst des Unendlichen, eröffnet.
Der uns bekannte Raum ist einer, der durch die Renaissance geprägt worden ist. Ist dieser Fluchtpunkt-Perspektive-Raum, der in allen unseren Maschinen bislang ausschlaggebend war. Mit der Erfindung des Fotoapparates, nur mein Beispiel zu nennen, wurde die technische Umsetzung dieses perspektivischen Raumes industriell perfektioniert. Jede weitere Entwicklung dieses Fotoapparates zur Film- und Videokamera zeigte immer wieder das Faszinierende dieser Fluchtpunktperspektive. Dass das aber nicht nur ein ästhetisches Problem ist, sondern ein gesellschaftliches Problem ist, zeigt sich ja sehr deutlich. Wenn man diesen Fluchtpunkt aufstellt, dann bekommt man nämlich so etwas wie ein Dreieck, an dessen oberster Spitze irgendjemand ist, dessen Befehle dann nach unten laufen. Dieses Modell hat mittlerweile ausgedient, weil plötzlich im digitalen Raum jeder dieser Punkte der Fluchtpunkt sein kann. Und das, was ich vorher meinte mit dem Öffnen dieser Räume, der Hacker, dass jeder dieser einzelnen Bildpunkte ist faktisch ein imaginärer Fluchtpunkt. Die tauchen auf, verschwinden, ist ein ewiges Wechsel und Wandel. Nichts hat mehr eine Bedeutung, weil der perspektivische Raum und die Gegenstände bestimmend für die Erkenntnis innerhalb dieses Raumes, weil alles war an seinem gegebenen Ort, zur gegebenen Zeit und hat dadurch diesen Raum definiert. Der Fluchtpunkt wurde gegeben durch die Orientierung der Objekte in diesem Raum. Das digitale Bild hingegen löst diesen Raum vollkommen auf und zum Zweiten, es hat keinen realen Raum zu dessen Vorlage. Diese Auflösung des perspektivischen Raumes ist gleichzeitig verbunden mit der Auflösung der Zeit. Jederzeit an jedem Ort zu sein, ist die Herausforderung.
Andererseits spricht ganz konkret aus diesen Räumen der Tod. Aus dem Radio eine tote Stimme. Gleichgültig, ob dies eine Live-Stimme ist oder nicht. Live hat nur noch Bedeutung im Kontext der Zeit. Nachdem aber Zeit belanglos ist, ist Live nur noch eine sentimentale technische Lüge. Speichertechniken ermöglichen Verlebendigung aus dem Tod. Erst die Tötung des Lebendigen erschafft das informationelle Leben. Je immaterieller das jeweilige Medium ist, umso höher die Verlebendigungskompetenz. Nachdem die Wissenschaft und Forschung, wie es scheint, dem in unendlich liegenden Fluchtpunkt aufspürt, zertrümmern wir auf der anderen Seite Perspektive und Horizont. Vom Kleinsten bis zum Größten verschwindet alles in der Unendlichkeit der unendlich vielen Fluchten, um an anderer Stelle wieder aufzuscheinen. Im kameralosen Zoomen der computergenerierten Datenbilder wird der Fluchtpunkt selbst dynamisiert. Der Dynamik des durch Unendlichkeiten strukturierten, computergenerierten Bildes entspricht das unendliche Oberflächenrauschen des selbst in Bewegung befindlichen Subjekts. Jedes Pixel ist seine eigene Unendlichkeit, Fluchtpunkt seiner selbst. Fluchtpunkt und elektronisches Subjekt treffen sich im Lichtpunkt an der Oberfläche der Bildschirme, um sich im Rauschen der Zeichen unauflöslich zu vereinigen. Das Verschwinden der Objekte im Unendlichen bzw. ihre Auflösung im Rausch der Zeichen führt zum Verschwinden aller Unterschiede im Endlichen.
Das Umgehen mit dem Rauschen ist eigentlich der nahe Zustand, wie ich es bezeichnet habe, des elektronischen Menschen, der sich selbst als elektronischer Bildpunkt oder als elektronische Aura zunehmend in der Auflösung der Welt begreifen muss oder müsste.
Konnte man sich in den Anfängen des Radios durchaus noch vorstellen, dass aus ihm tatsächlich ein jenseitiges Wesen sprach, so müssen wir jetzt nach der Gewöhnung lernen, nichts anderes als die Verlebendigung des Todes im Rauschen der Zeichen zu hören.
Die Auflösung der Zeit ermöglicht es, und nur sie ermöglicht es, an jeden Ort zu jeder Zeit zu sein, was dann bedeuten würde, allwissend zu sein. Und mit diesem wunderschönen Wort Allwissen, also aus dem Weltall das Wissen, bin ich tatsächlich dann allwissend. Und deswegen meinte ich, vielleicht sind es noch die Religionen, die sich mit dieser Frage des Datenhintergrundes und der Freiheit befassen. Denn da übersteigt dann die Kunst den Bereich der Darstellung und geht in metaphysische Spekulationen, welches Gottesbild dann noch zuträglich ist. Aber hier wird die Grenze erreicht, wo die zu erweiternde Freiheit mit dem Allwissen und mit dem Allsein sich trifft oder verschmilzt. Und zum ersten Mal eine Ahnung davon zu haben, ist eben die Beschäftigung mit diesem Datenhintergrund, den ich als das Rauschen, wie wir es überall in unseren Kommunikationen haben, verstehe. Dieser Datenhintergrund als Rauschen, als die komprimierteste Form dessen, was um uns, in uns passiert. Und nur ganz wenige Informationen, Daten, die eben dem Rauschen entglitten sind oder mit dessen Apparaturen, mit Hilfe von Apparaturen wir dieses Rauschen entfiltern, sagt dann über Personen, über Gesellschaften eben Tendenzen und Zielrichtungen etwas aus, von dem wir etwas ableiten können. Je nachdem, welche Maschinen wir anlegen, an uns, an die Gesellschaft, wir entnehmen immer wiederum einem Datenhintergrund, eben dem Rauschen, Informationen. Und so wie das Rauschen, vielleicht nur noch als Paraphrase, ist auch das Rauschen zu verstehen als jenes neue Land, das betreten wird. Dieses informationelle Rauschen ist die neue Wüste. Das ist das unbeackerte Land. Nachdem die Erde total beackert ist, nachdem wir jetzt schon aus der Erde hinaus wollen oder von der Erde weg wollen, haben wir jetzt als Neuland den Datenhintergrund, der jetzt genauso amateuristisch von der Wissenschaft betreten wird, wie Kolumbus nach Amerika gefahren ist, um zu schauen, also was wohl dort, wenn die Kugel stimmt, wohl dort sein mag. Aber in einer ganz bestimmten Tendenz. Das heißt, irgendetwas ist, da ist ein Niemandsland. Da war noch niemand. Da gibt es nichts. Von dort haben wir noch keine Informationen. Und jetzt befassen wir uns, glaube ich, mit dem neuen Niemandsland, das auf uns eindringt, und legen Filter an. Aber die Kunst im Unterschied von einem Kolumbus oder von einem wissenschaftlichen Laboratorium, und das interessiert sich nur ums Rauschen und nicht um die Informationen, die hier herausgefiltert werden können.
Vibration, Oszillation, Rauschen. Simulation ist der technische Datenrausch, der dem toxischen der Drogen folgt. Im Rauschen der Zeichen erfährt der zunehmend gelähmte Körper seine Bewegungsimpulse. Rauschen ist nicht Bewegung, Rauschen ist Anschluss an den Gesellschaftskörper. Rauschen ist die neue Kultur. Im Rauschen werden wir Raum und Zeit verknüpfen. Im Rauschen der Zeichen treffen Tod und Leben aufeinander. Rauschen ist die Oszillation zwischen den Gründen, den Oberflächen, zwischen denen der elektrische Mensch hin und her diffundiert. Rauschen ist die Vibration, die dauernde Massage, die einzige Message, das Rosenkranzbeten der Mikrochips. Rauschen ist die Stimulation mentaler Sensorik, das informationelle Pendant zum Vibrator. Im Rauschen wird der bislang tote Datenhintergrund erstrahlen. Im Rauschen der Zeichen kehrt die Welt als Unendlichkeit wieder. Rauschen ist die Frequenz des Unendlichen. Wer den Zugang zur strahlenden Vibration des Datenhintergrundes findet, bestimmt die Schritte und Handlungen derer, die bei ihren Entscheidungen eher traditionell in Zeiten und Räumen eingebunden sind. Damit aber ändern sich prinzipiell die Relationen zwischen Freiheit und Herrschaft.